Jetzt kommen wir genau an diesen Moment, wo ja Ärzte feststellen, dass das, was sie tun, absolute Commodity geworden ist. Und wo sie dachten, das ist total wichtig und das, da muss man 6 Jahre für studiert haben, um dann irgendwie Leitlinien umzusetzen. Das ist jetzt stark vereinfacht, das ist völlig klar. Ja? Aber das kann jetzt auf einmal, kann jetzt eine Maschine. Und in dem Moment bin ich fest davon überzeugt und an diesem Moment kommen wir gerade, fangen wir an, uns zu überlegen, wenn das die Maschine kann, was darf ich denn dann anders machen? Was darf ich denn dann besser machen, um echte Heilung zu bewirken? Und ich glaube, dass viele Ärzte, bleiben wir mal in dem Bereich, wieder anfangen werden, sich auf die alte traditionelle Heilkunft zurückzubesinnen. Sie merken, okay, das ist eben mehr. Dieses einfache Abfahren von Logikbäumen, was ich bisher gemacht habe und machen musste, ja, mehr oder weniger, möglichst schnell, effizient, das kann jetzt eine Maschine. Und ich glaube, dass das zu einem Bewusstseinswandel führen kann, außer es führt einfach nur zu einer weiteren Verdichtung und Effizienzsteigerung. Und wir brauchen jetzt weniger Ärzte, die das vorher gemacht haben. Wir fahren jetzt unser Universum weiter, fliegen wir unsere Sterne weiter an, die wir da kennen, aber wir gucken nicht links und rechts. Was gibt es da noch für andere Universen? Dann führt das zu einer reinen Effizienzsteigerung. Aber wir haben erstmals die Chance, uns wieder neu zu orientieren, zu definieren als Heiler.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute soll es um ein Thema gehen, das uns alle betrifft und das im Zweifel in unserem Leben auch schon verschiedene Rollen hatte. Eine Rolle, die ich auch sehr gut kenne in meinem Leben, ist die sogenannte Patientenrolle. Es geht nämlich um das ganze Thema Gesundheit oder im weitläufigen Sinne um das ganze Thema Medizin. Und vielleicht sogar auch im Speziellen um die Grenzen der Medizin. Was das genau bedeutet, da werden wir im weiteren Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich nochmal etwas genauer darauf eingehen. Wenn ich das jetzt mal so framen würde, dann würde ich uns eine Art Forschungsfrage in den Raum legen und die lautet, was passiert eigentlich, wenn Dogmatismus sowohl in der Schulmedizin als auch in der Alternativmedizin auftritt? Was, wenn zum Beispiel der wahre Heiler nicht nur im traditionellen System zu finden ist, sondern irgendwie zwischen den Welten existiert? Und hier möchte ich auch erstmal zunächst sagen, dass es hier gar nicht jetzt um ein schwurbeliges Heilsversprechen geht, geschweige denn irgendwie wir und wer wir sind, das werde ich gleich nochmal im Speziellen sagen, wir jetzt irgendwie den Anspruch haben, den sogenannten Heiligen Gral gefunden zu haben, sondern ich werde gleich mit dem lieben Dr. Christian Becker, hallo lieber Christian,
hallo lieber Stefan.
Genau. Gemeinsam mal da drauf schauen. Wir stellen uns die Frage, weil es gibt so viele Menschen, die durchaus legitimerweise in der Schulmedizin das einzig Wahre sehen und gleichzeitig, ob es jetzt genauso viele sind, das weiß ich gar nicht, aber zumindest ein sehr großer Teil irgendwie auch glaubt, dass ihr Heil in den sogenannten alternativen Heilmethoden liegt. Und vielleicht ist gar nicht die Frage, die wir heute beantworten wollen, liegt also nicht im Bereich entweder oder, sondern vielleicht irgendwie auch im Bereich von sowohl als auch. Also so im wahrsten Sinn des Wortes, was wäre möglich, wenn es uns gelänge, in Bezug auf das Thema Heilung einfach das Beste aus, ich sag jetzt mal, allen Welten irgendwie zu betrachten. Und wie ich gerade schon ja erwähnt habe und ihr auch schon gehört habt und im Intro ja auch schon das ein oder andere Snippet gehört habt, habe ich heute einen ganz lieben Gast vor mir sitzen, den ich als Experten betrachten würde. Und ich fange jetzt mal so an, euch zu erklären, was denn der Christian alles so in seinem Leben gemacht hat, weil, so viel darf ich vorweg sagen, irgendwie ist er für mich so die Inkarnation von Medizin und Wirtschaft. Ich würde fast sogar sagen, das personifizierte Beyond in diesem Bereich. Und warum er das für mich ist, das fange ich jetzt mal an, herzuleiten. Also zum einen ist es so, dass der Christian eine, ich würde sagen, ganz klassische schulmedizinische Ausbildung als Internist gemacht hat und gleichzeitig, ich bleibe jetzt mal in diesem Feld, allerdings eben auch schon vor langer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes über den Tellerrand hinausgeschaut hat und sich zum Beispiel mit alternativen Heilmethoden beschäftigt hat. Deswegen bezeichne ich ihn heute und da darf er mich auch gerne korrigieren, dass er ein Experte ist für komplexe Gesundheitsfragen, wo es vielleicht auch darum geht, mal zu überlegen, wie kann eigentlich ein sinnvoller, komplementärer Ansatz aussehen, der eben frei, ich hatte das ja schon in der Forschungsfrage erwähnt, frei von Dogmatismen ist und wie kann man eigentlich ganz anders auf das ganze Thema Heilung schauen. Was das aber auch im Speziellen heißt, neben, wie gesagt, dieser schulmedizinischen Laufbahn, ist er nämlich aktuell auch der CEO und Medical Director von der MUX Healthcare GmbH in Starnberg. Und MUX steht für Medical United Experts. Sprich also, das ist ein Netzwerk aus, ich würde jetzt auch sagen, interdisziplinären Experten, die Menschen in diesen, wie ich vorhin schon erwähnte, komplexen Gesundheitsfragen beraten. Dieses Unternehmen hat er übrigens mit seiner Frau Helen gegründet. Und wie gesagt, man kann an dieser Stelle unter anderem eine zweite Meinung einholen, wenn man sich zum Beispiel in Bezug auf seine Diagnose nicht so richtig sicher ist und sich wünscht, da vielleicht nochmal einen zweiten oder auch einen ganz anderen Blick drauf zu werfen. So, Christian, jetzt muss ich mal ein bisschen Luft holen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt und ich hoffe, mir ist es gelungen, trotz der Kürze der Zeit, ich sage jetzt mal alle relevanten Punkte im wahrsten Sinne des Wortes in unseren Chor zu legen. Und als Einstiegsfrage würde ich gerne mal dir rüberwerfen, was bedeutet das eigentlich für dich, und das sage ich jetzt mal als Mediziner, über den Tellerrand hinauszuschauen?
Ja, als Mediziner darf man erstmal verstehen, begreifen, dass es überhaupt einen Tellerrand gibt. Das größte oder eines der größten Friktionen, Probleme in der klassischen, nenne ich es mal, Medizin, Humanmedizin, ist doch vielleicht, dass sich einige meiner Kolleginnen und Kollegen gar nicht bewusst sind, dass es da eine Grenze gibt und ein Beyond der Grenze. Denn viele nehmen doch an, dass das, was sie gelernt haben auf der Universität und dann auch in ihrer Facharztausbildung und das, was in den Büchern steht, die im Regal sind und nach verstauben, dass das die Welt der Medizin ist. Und darüber hinaus gibt es hier und da Aktualisierungen durch neue Leitlinien, neue Publikationen, die werden recherchiert, die werden eben auch exponentiell im Übrigen zu. Es wird immer komplexer, die überhaupt noch zu überblicken und Rückschlüsse auf die praktizierende Medizin treffen zu können. Und da ist doch hier der eine oder andere, der meint, dass er sich lieber innerhalb der Grenzen bewegt, die er da gelernt hat, und möglichst nicht über den Rand des Tellers hinausschaut, weil dann kann es doch sehr komplex werden. Also der erste Schritt ist doch mal überhaupt anzuerkennen, dass es darüber hinaus geben könnte und dass das nicht nur Schwurbelei ist, sondern dass es vielleicht ein neuer Stand von Wissenschaft irgendwann werden kann und dafür auch flexibel, geschmeidig zu bleiben und nicht starr wie eine Bahnschiene. Ja?
Mhm. Also genau, wenn ich dich so sprechen höre, dann würde ich sagen, also so dieser sokratische Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, im Grunde ja könnte man sagen, eigentlich so eine ganz wichtige Leitfrequenz, wenn es ja eigentlich egal, in welchem wissenschaftlichen Bereich geht, also immer wieder frisch auf was drauf zu gucken und sich zu erlauben, dass vielleicht ein Update gerade im Raum ist und ich sage mal, das, was vielleicht bis gestern total wissenschaftlich State of the Art war, morgen schon wieder jetzt vielleicht nicht falsch sein kann, aber trotzdem irgendwie ja eine Art von, ich sagte es gerade schon, Update erfahren darf.
Und ja, genau.
Mhm. Genau, und was ich mich jetzt frage, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so diese, ne, gerade schon zu Beginn nicht so diese No-Brainer belegen, aber ist es dann sogar an der Stelle so, dass irgendwie zumindest aus deiner Perspektive neben der Tatsache, dass es natürlich immer komplexer wird, auch zum Beispiel, und ich weiß gar nicht, inwieweit wir den Begriff jetzt benutzen dürfen, der Medizinmarkt, vielleicht gehen wir da gleich nochmal darauf ein, weil das ja auch heutzutage sich in einem ganz anderen Spannungsfeld bewegt, also zwischen so Gesundheit und Wirtschaft, das ist wahrscheinlich ja sogar das ultimative Spannungsfeld, was es heute in unserer Gesellschaft vielleicht auch zu lösen gibt. Aber ist es vielleicht sogar so, dass selbst in diesem Bereich sich irgendwie Menschen auch selber limitieren, weil sie mit der Komplexität überfordert sind?
Ja, absolut. Das geht ja auch nicht nur den Heilberuflern, so Ärzten beispielsweise oder Heilpraktikern, dass sie sich überfordert fühlen können. Das geht übrigens auch Patienten so, dass wir alle streben als Menschen danach, möglichst keine kognitive Dissonanz zu erzeugen. Unser Gehirn mag es gerne einfach, eine einfache Meinung, einen einfachen Standpunkt, den man vertritt, mit dem man sich sicher fühlt und den man verfolgt. Dann kommt es hier und da irgendwann im Leben vielleicht nochmal bei manchen zu einer Veränderung und zu veränderten Standpunkten, aber die allermeisten machen sich es doch schön bequem und leben ihr Leben linear, als würde man so ein Lineal anlegen von der Schulzeit bis zum Tod und leben weiter dahin mit ihren Meinungen. Und es ist doch sehr unbequem, das zu verlassen. Das erfordert Energie, Energie fürs Gehirn. Und der Energiebedarf nimmt auch zu, weil unsere Welt wird immer volatiler und komplexer, sodass es ganz menschlich ist, dass man doch versucht, die Dinge weniger komplex zu machen, einfacher zu machen und innerhalb seiner Grenzen zu leben. Und das geht uns allen so. Und die Frage ist, wie bricht man das auf, ohne sich zu überfordern, ohne Patienten zu überfordern und am Ende dann doch auch eine geradlinige Strategie zu entwickeln, die sich verändern darf, aber die dann irgendwo eine Strategie darstellt für Heilung.
Jetzt weiß ich ja auch, dass du in deinem Leben ja auch mal in einem anderen Bereich, also ich würde ihn jetzt mal als den Business-Bereich bezeichnen, unterwegs warst, also irgendwie Berater bei BCG und Strategy End. Und jetzt frage ich dich mal ganz offen, also ist es vielleicht sogar so, und dass selbst auch im Bereich medizinischer Intervention wir in so einem Bereich angekommen sind, wo so Trade-off-Entscheidungen getroffen werden, weil die Antwort auf eine medizinische, also die Antwort nach einer medizinischen Intervention so komplex ist und die Gefahr dann ein bisschen darin besteht, wie du auch sagst, es geht ja ganz viel um den Dialog zwischen Arzt und Patient, irgendwie so eine Anschlussfähigkeit zu verlieren, und deswegen hat man sich irgendwie fast so eine Marketing-Story überlegt, so im Sinne von, ja, wir müssen es irgendwie den Patienten ein bisschen einfacher machen, und das dann sogar vielleicht im zweiten Schritt auch Auswirkungen darauf hat, dass die, ich weiß gar nicht, zum Beispiel das ganze Verhältnis zwischen Arzt und Patient und Krankenhausumfeld und so weiter, also ich will das Thema durchaus mal groß machen, einfach vielleicht sogar irgendwie auch ein bisschen verschränkt ist gerade oder irgendwie sich in so eine Ecke gelaufen ist. Also ich würde es als wicked bezeichnen, dass gerade eben genau das ist, was wir da draußen so wahrnehmen?
Ja, absolut. Also die Medizinwelt ist KPI-getrieben, auch wenn sie es ungern zugibt. Die allermeisten Kliniken legen vor allem Financial KPIs an, das, was sie tun, und deklinieren das dann runter auf die verschiedenen medizinischen Bereiche, die diese KPIs erfüllen sollen, also bestimmte Fallzahlen, bestimmte Umsatzzahlen etc. Teilweise sind sogar Chefarztgehälter an Umsatzziele gebunden, also ein Teil dieser Vergütung. Und da darf man sich schon fragen, ist das denn ethisch? Ist das für den Einzelnen wünschenswert, dass das medizinische Handeln ja bestimmt? Man darf gleichzeitig auch sagen, dass aus meiner Sicht die überwiegende Mehrheit an Ärzten sich daran reibt und gegen dieses System anarbeitet. Das kann auch sehr ermüdend sein. Das ist sicherlich auch einer der Gründe für die hohen Raten an psychischer Erschöpfung bei Ärzten. Und die Frage ist eigentlich, welche KPIs dürfte man anlegen, um eine menschliche Medizin zu betreiben? Oder vielleicht wäre auch die Intention, echte Heilung zu erzeugen. Und da gibt es ja durchaus Überlegungen zu, wenn man sich mal den Value-Based Healthcare-Ansatz ansieht. Da ist die einfache Formel, Outcome durch Kosten ist gleich Value. Das heißt, man hat schon auch diesen finanziellen KPI-Aspekt da mit drin in der Formel. Aber Outcome spielt eine große Rolle, und Outcome ist hier ganz wichtig, ist nicht definiert als Outcome nur im herkömmlichen Sinne, also Überleben und wie häufig kommt der Patient in die Klinik zum Beispiel wieder, sondern das sind Outcome-Messungen, die den Patienten wirklich betreffen sollen. Und das
Impact.
Impact, ja, pro Erkrankungsentität. Also wenn man sich zum Beispiel das Prostatakarzinom ansieht, da ist Outcome that matters for patient, ist vor allem, wie hoch ist die Inkontinenzrate nach einer OP bei einem Prostatakarzinom, oder wie häufig tritt erektile Dysfunktion auf, also Erektionsschwäche, ja, wie ist das Schmerzlevel und. Das kann man also pro Erkrankung definieren und dann messen. Und dann wird daraus aus meiner Sicht eine sehr viel menschlichere Medizin, die wirklich auf Heilung ausgerichtet ist. Mhm. Und das ist schon mal ein Zwischenweg. Ich glaube, letztendlich ist Heilung nicht messbar in KPIs. Das ist meine persönliche Meinung, sondern man kann das ganz einfach spüren im Leben. Also wenn ich ein Patient in meine Arztpraxis kommt, der kommt in den Raum zu mir, ins Behandlungszimmer, ist eine der ersten Fragen, die ich stelle, wie geht's Ihnen denn jetzt? Und dann ist häufig die Antwort, ja gut geht's mir. Und was ich dann nicht selten mache, ist so ein Emotionsrad auflegen und sage, gucken Sie mal, das ist die Vielfalt an Emotionen, die es gibt. Wo würden Sie sich denn da einordnen? Und das fällt manchen dann nicht ganz einfach, aber sie sind dann in der Lage. Und das ist eigentlich der wahre KPI, um den es aus meiner Sicht geht, dass man sich einfach fragt, wie geht's mir denn jetzt? Und offen, ehrlich zu sich selber ist und das dann auch über die Zeit misst. Und das vereinfacht einiges. Das wäre so, wie wenn man die Financial KPIs im Krankenhaus, habe ich immer gesagt, könnte man eigentlich auch messen, indem man die Krankenakte, die ist ja immer noch häufig in Papierform, das gibt es immer noch in Kliniken, die einfach auf eine Waage legt und guckt, wie viel Gramm, wie viel Kilo hat jetzt diese Akte. Und dann daran korreliert, wie die Vergütung für den Patientenfall sein müsste. Da müsste man nichts verschlüsseln, das würde wahrscheinlich ähnlich gut funktionieren.
Ja. Da gibt es ja so Second-Hand-Läden, die sagen ja, du weißt irgendwie so, wie viel Kilo, also Klamotten nach Kilo, gibt es ja so ein Second-Hand-Läden.
Ja, genau. Genau.
Ich will aber nochmal so auf das eingehen, was du gesagt hast, weil ich habe da jetzt so mehrere Dinge gehört. Also zum einen erstmal hast du ja zum Beispiel gerade auch über das einen ganz wichtigen Moment gesprochen, nämlich dass der Patient kommt ins Behandlungszimmer und da gibt's ja, also ne, und so, wie eröffne ich eigentlich das Gespräch? Das ist es ja irgendwie auch erstmal in einer fast profanen Art und Weise. Und wie ist eigentlich so die Intro-Frage? Und da habe ich zum Beispiel gelesen, du darfst mich auch gerne korrigieren, aber ich will das so einbauen in meine Frage, dass irgendwie ja 50-60% zum Beispiel des Heilungserfolges ja wohl davon abhängt, wie der Arzt dem Patienten die Diagnose mitteilt. Also wie gesagt, das kannst du gerne korrigieren, aber zumindest gibt es da eine Korrelation. Also das eine ist so, ja, sie haben das und jetzt müssen wir so. Oder man hat irgendwie eine gewisse Form von, ich nehme jetzt mal das Wort Empathie in den Mund und weiß, dass es ja jetzt natürlich je nach Krankheit durchaus eine Information sein kann, die Menschen jetzt, wo jetzt nicht möglicherweise jeder die Resilienz hat, um sofort damit super, erwachsen umzugehen. Also das ist der eine Teil der Frage. Das andere, was du erwähnt hast, das finde ich irgendwie auch ganz gut. Wie geht's Ihnen? Weil, wie gesagt, ich habe ja auch so eine gewisse Historie und ich weiß zum Beispiel auch, wenn zum Beispiel mich ein Arzt fragt, wie geht's Ihnen eigentlich dann? Und im Grunde bei so einer Kontrolluntersuchung und auch Blut abgenommen wird, dann kann durch schon eine Antwort von mir auch lauten, dass ich sage, naja, also wenn es mir schlecht gehen soll, dann müssen Sie mir das sagen, dann müsste ich jetzt damit anfangen. Also nachdem ich meine Blutwerte bekomme, also auch so dieses Thema, ne, so. Wie viel KPIs zum Beispiel brauche ich auch in der Diagnostik, um die Frage zu beantworten, wie es mir eigentlich gerade geht? Oder ist vielleicht sogar ein viel wichtiger Seismograph, so nenne ich das jetzt einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes, in mich reinzuspüren und mal wie so eine Art Inner State Scan zu machen und zu sagen, okay, was ist denn da eigentlich gerade los in mir? Zumal ja wahrscheinlich der Körper, das wirst du auch noch viel besser wissen als ich, ja eigentlich meistens sowieso sehr schlau ist und irgendwie so ein paar Informationen meistens ja auch schon vorher gesendet hat, dass irgendwie irgendwas nicht in Ordnung ist. So, jetzt will ich das aber gerade nochmal in den Kontext setzen, weil du hast irgendwie auch für mich so über ein Spannungsfeld gesprochen. Ich würde das jetzt auf so einer Headline-Ebene sagen. Schließt Gesundheit und Wirtschaftlichkeit sich aus? Also das ist mal so eine Frage. Also sind das im Grunde zwei Polaritäten, die wahrscheinlich so gar nicht miteinander funktionieren? Und was ich ja total spannend finde, ist jetzt etwas salopper formuliert. Also ist denn eigentlich nicht schon das, sagen wir mal, so alt wie die Geschichte des hippokratischen Eides, dass irgendwie Ärzte in einem Umfeld unterwegs sind oder in einem Kontext sind, wo sie sich irgendwie auch, sag ich mal, an einer gewissen Wirtschaftlichkeit orientieren müssen? Also das ist tatsächlich mal so eine ganz persönliche Frage. Also ist das irgendwie ein neues Thema, was wir da gerade haben? Oder ist das, wie gesagt, eigentlich so alt wie die, ich würde fast sagen, Geschichte der Menschheit oder der Medizin?
Ich glaube, das gab es schon immer. Solange es Geld als Währung gibt, um nicht mehr Gegenstände miteinander zu tauschen, hat das zunehmend an Bedeutung gewonnen, das Thema finanzielle Vergütung. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es eine Veränderung der Werte in unserer Gesellschaft. Und meine Beobachtung ist, dass die Werte von Heilberuflern, dass sie sich stark verändert haben. Also wenn man sich mal überlegt, wie es früher in Kliniken war, so im 20. Jahrhundert, kann man schon sagen, ist gar nicht so lange her. Also sagen wir mal, beamen wir uns mal zurück nach 1965, sage ich mal. Man ist irgendwo in Deutschland in einem Krankenhaus, vielleicht christlich geführt. Da sitzen dann die Nonnen am Bett und machen die Sitzwache, wenn es einem nicht gut geht als Patient. Und der Arzt kommt auf die Visite, zur Visite, geht nachher vielleicht nochmal zum Patienten, ohne über irgendwelche Laborwerte zu sprechen. Mein Vater ist Chirurg, der hat das Klüngelvisite genannt. Das war für den selbstverständlich, da nochmal zu den Patienten zu geben, auch weil es ihm was gegeben hat. Ja, da ging es nicht darum, dass er da irgendwas abrechnen kann, sondern das war für ihn das Arztsein. Das hat für ihn als Identität dazugehört. Das hat man so gemacht, sonst wäre er ein schlechter Arzt gewesen. Und dieses Bewusstsein, dieser Wert, der ist, glaube ich, etwas in Vergessenheit geraten bei vielen. Weil auch da es sehr komplex sein kann, verschiedenste Werte zu leben. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt keine Daten dazu, aber ich glaube, man kann immer nur so ein paar Werte priorisieren und aktiv dann auch leben. Und wenn dieser finanzielle Wert, wir müssen mit Heilung Geld verdienen, so weit nach oben gerankt ist, dann wird es vielleicht auch schwieriger, andere Werte gleichzeitig noch so intensiv zu leben für viele. Das wäre so eine Idee. Und dann gibt es halt auch ganz klare Vorgaben in ihren Kliniken. So und so viel Zeit pro Patient. Ja, der und der Personalschlüssel, um kostendeckend zu arbeiten. Also es ist ein Systemproblem, das da herrscht. Und es bedarf einer Stärkung dieser ethischen Werte, nenne ich es jetzt einfach mal so. Das darf man nochmal genau überlegen, was ist das denn eigentlich? Die früher sehr christlich geprägt waren in Deutschland aus meiner Sicht. Und letztlich bedarf es wahrscheinlich heutzutage einer säkularen Ethik, also losgelöst von einer Religionsform. Und die darf wieder zurück in die Medizin kommen, weil dann entsteht echte Heilung, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Behandler, für die Ärzte und Ärztinnen, die wieder mehr Spaß am Beruf haben, die sich erfüllt fühlen, die abends nach Hause gehen, auch noch einen langen Tag, denken, Mensch, habe ich einen schönen Beruf und das mache ich gerne. Und da darf es hin, da dürfen wir hinkommen.
Wie gesagt, ich glaube, dass wir ja jetzt gar nicht hier den Anspruch haben, vielleicht jetzt sogar die Lösung für wahrscheinlich ein extrem präsentes Thema ja gerade, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also von globaler Politik bis wahrscheinlich runter in die kleinste Arztpraxis ist das ja ultra präsent gerade. Und irgendwie habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, also jetzt ohne der Experte zu sein, aber wie gesagt, durchaus auch einen etwas fundierteren Blick da drauf, manchmal so ein bisschen das. Also zum einen versuchen wir irgendwie echt ein mehrdimensionales Schwein durch einen eindimensionalen Schlitz zu drücken irgendwie die ganze Zeit. Und irgendwie, und das ist auch so eine Frage, die ich nochmal so in unseren Raum lege, ist, also so, wenn ich hier zuhöre, irgendwie, dass wir fast eine Art von maschinelles System geschaffen haben und aber ja eigentlich mit hochkomplexen Themen zu tun haben. Also das geht schon mal los, dass der Mensch ja ein komplexer Organismus ist, der irgendwie ja auch nur über Korrelation funktioniert. Also man kann ihm jetzt ein paar Dinge anbieten, aber ob der das dann macht oder nicht, ich glaube, das weißt du auch mindestens genauso gut wie ich. Das ist halt auch wieder hochindividuell. Und auf der anderen Seite haben wir eben ja aber auch, und deswegen nochmal so die Frage, irgendwie auch eine Art von KPI-getriebenen Sektor, der damit natürlich auch Geld verdient und damit ja jetzt nicht nur, ich sag jetzt mal, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter, sondern nehmen wir jetzt mal Pharmaindustrie, alles dazu. Das ist ja also ein Riesenmarkt. Und jetzt will ich aber gar nicht so Bashing betreiben, sondern eher auch nochmal so eine Frage stellen, fast so ein bisschen wie so eine Art, gäbe es da eine Lösung? Also kann denn zum Beispiel, oder andersrum, was könnte denn zum Beispiel die Medizin von der Wirtschaft lernen? Also wenn man jetzt nicht nur Bashing betreiben will, und was kann zum Beispiel aber auch, gerade weil du ja auch in beiden Areas unterwegs warst, was kann zum Beispiel die Wirtschaft von der Medizin lernen? Also ist das irgendwie nicht so, Was wäre das, wenn das so symbiotisch, gesund symbiotisch funktionieren würde? Ist das überhaupt möglich oder ist das jetzt so meine kindlich naive Vorstellung?
Nee, ich finde das eine sehr interessante Idee, da mal drüber nachzudenken. Ich kann nur sagen, dass ich nicht in der Unternehmensberatung war, weil mich, sag ich mal, die Wirtschaft so fasziniert hat. Was mich fasziniert hat, war das kreative Zusammenarbeiten mit verschiedenen Berufsgruppen. Letztlich lebe ich das ja jetzt auch mit MOX, mit Medical United Experts in einem interdisziplinären Team, aber auch in der Unternehmensberatung bin ich immer fasziniert, wie, zu welchen außergewöhnlichen Ergebnissen es führt, wenn ein interdisziplinäres Team zusammenarbeitet, Menschen meistens mit einer schnellen CPU, würde ich mal so sagen, ja, die kreativ sind. Und ich glaube, das ist so der Aspekt, den man vielleicht auch aus der Wirtschaft lernen kann, dass unter der Intention, möglichst finanziell erfolgreich zu sein, das ist sicherlich eine der wesentlichen Intentionen von Unternehmungen, lange Zeit gewesen, auch immer noch, sich zu überlegen, wie erreiche ich das? Das erreiche ich bestmöglich durch ein kreatives Miteinander, kreatives Team, vielleicht auch durch Einbindung von innovativen Technologien, KI beispielsweise. So Gen AI wird mittlerweile von allen großen Strategieberatungen in jedem Strategieprojekt verwendet. Und das kann man, glaube ich, lernen, sich zu sagen, wie kann ich möglichst effektiv zum Ergebnis kommen? Jetzt glaube ich, dass man in der Medizin eben ein anderes Ergebnis haben darf als in der klassischen Wirtschaft in anderen Branchen. Da geht es eben nicht nur um möglichst hohen Umsatz, ja, möglichst hohen Gewinn, schnelles Wachstum etc., sondern da darf es andere Ziele geben. Und deswegen glaube ich, dürfen diese Ziele unter Beachtung einer säkularen Ethik neu definiert werden und top-down dafür gesorgt werden, dass Medizinbereich im Gesundheitssektor diese dann auch gelebt werden und dass Kliniken nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt werden, auch, ja, weil man, wie gesagt, von der Wirtschaft sehr viel lernen kann. Ich würde mir auch einen kreativen Prozess innerhalb von Kliniken wünschen, zwischen Ärzten, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und auch anderen, die dort tätig sind, zusammen mit dem Patienten. Ich bin der festen Meinung, wenn man das strukturiert tun würde, würde man bessere Ergebnisse erzielen. Man darf es dann so diamantförmig, ja, darf es einen kreativen Prozess geben, der die Optionen weit aufmacht und dann brauchst du aber auch Entscheidungen, sonst verliert man sich. Aber ich glaube, da könnte die Medizin viel aus der Wirtschaft lernen. Umgekehrt, muss ich sagen, würde ich spontan sagen, was kann die Wirtschaft aus der klassischen Medizin, also aus dem Versorgungssektor, ist es ja wahrscheinlich, was du meinst, lernen, also Kliniken, ambulanter Versorgungssektor, also Arztpraxen, VZs, ja, aber auch für Apotheken als Versorger. Was kann die Wirtschaft davon lernen? Ja, Tradition. Ich glaube, da darf man dann weiter zurückblicken. Was waren früher die Werte? Ja, wenn man früher, wie gesagt, in Kliniken geguckt hat, da war Nächstenliebe, Menschlichkeit, das war enorm wichtig. Das dürfte auch wieder in die Wirtschaft zurückkommen. Ich glaube, dass so ein Purpose wie ich möchte einen Menschen heilen und dafür lohnt sich mein Leben, wenn man den im Unternehmen leben würde, dann wäre auch ein Wirtschaftsunternehmen erfolgreicher. Und wenn es eben nicht nur darum ginge, diese Financial KPIs umzusetzen, zu planen, wie auch immer. Ja, umgekehrt, was kann die Medizin aus der Wirtschaft lernen? Tools beispielsweise, OKRs, verwende ich immer mehr bei Unternehmern, die zu mir als Patient kommen, weil das ihre Denke ist, die ist ihre Struktur. Und es fällt Unternehmern sehr viel einfacher, ihre Gesundheit nach OKRs zu planen, also Objectives und Key Results. Und mittlerweile geht das auch sehr einfach, die zu definieren. KI-basiert, ja, kann man, das ist super cool. Und das passiert in der Wirtschaft schon, ne? Dass da OKRs, früher gab es OKR-Beratung, ich glaube, dass die bald sehr schnell überkommen sein werden, dass die, das kann ChatGPT mittlerweile lösen. Die Wirtschaft wird es sofort einführen, weil es eine Produktivitätsförderung ist. Nur die Medizin hinkt da immer leider sehr lange zurück und dann kommen so Themen wie Datenschutz und. Am Ende geht es um den Patienten, der steht im Zentrum, sollte im Zentrum stehen und wenn der Patient entscheidet, das ist mir egal, ihr könnt mit meinen Daten machen, was ihr wollt, ich will die Heilung, ich möchte mit den und den Leuten zusammenarbeiten, ihr könnt ihr per Standard-E-Mail alles verschicken, ich unterschreibe euch das, dann funktioniert das auch. Das ist bisher wenig skalierbar, aus verschiedensten Gründen. Da gibt es auch Partikularinteressen, beispielsweise von Ärzten, die sich gar nicht in die Karten schauen lassen wollen und. Aber wenn es wirklich darum ginge, dass der Patient im Zentrum steht und seine Heilung, dann ginge das. Und ja, eine aus meiner Sicht wichtige Perspektive zum Thema Heilung in der Medizin. Heilung wird der Medizin, der klassischen Medizin häufig mit Cure im Englischen gleichgesetzt. Also im Englischen gibt es Healing und Curing. Und da wird schon unterschieden. Curing ist das, was passiert, wenn ein Knochen gebrochen ist und er wieder zusammenheilt. Curing ist das, was passiert, wenn jemand eine Tumorerkrankung hat und die verschwindet. Und Healing ist aber doch sehr viel mehr. Und das sind vier Dimensionen. Das ist eben diese Curing-Dimension, also diese physische Dimension. Das ist aber auch eine mentale Dimension, mentales Healing. Das ist ein emotionales Healing. Und das ist ein spirituelles Healing. Und wenn wir anfangen, nochmal diesen halben Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was ist die Intention Heilung? Ja, was bedeutet Heilung? Heilung ist eben nicht nur dieses Curing. Da geht es auch um diese anderen Dimensionen. Und man würde das runterdeklinieren in Kliniken, in den ambulanten Sektor. Dann könnte man eben dann top-down auch KPIs für diese anderen Dimensionen finden. Jenseits der Financial KPIs natürlich, auch das spielt eine Rolle, aber es ging eben nicht nur darum, Sie haben eine Tumorerkrankung, die Tumorgröße ist zum Zeitpunkt X so, zum Zeitpunkt Y so und ist kleiner geworden oder größer geworden und danach messen wir den Heilungsgrad, sondern man würde eben dann auch schauen, wie geht es denn dem Patienten in den anderen Dimensionen und da sind wir wieder ja, bei einer Perspektive, die, glaube ich, sehr heilsam sein könnte.
Also erstmal finde ich das hochspannend, was du gerade beschrieben hast. Also zum einen, ich fange nochmal ganz vorne an, aber das nur wie so eine Art Recap. Ich würde auch fast sagen, sogar was wäre möglich, wenn im Grunde auch, und so habe ich das verstanden, wie du es ausgeführt hast, auch so eine Art ko-kreativer Ansatz im medizinischen Interventionsbereich, also so, was du ja gesagt hast, dieses Interdisziplinäre, wobei ich glaube, wir beide, und das wirst du auch wissen, so ein bisschen Klammer auf, ich mache die Klammer gleich wieder zu, damit das Thema nicht zu groß wird, auch das ist ja an vielen Stellen auch eher eine Story in Unternehmen, also ich weiß, dass es überall natürlich propagiert wird, ko-kreative Prozesse, aber wie gesagt, mit dem Blick jetzt auf einige Unternehmen werden die auch sagen, naja, das würden wir uns auch alle wünschen, aber trotzdem haben wir hier Silos Thinking und so weiter und haben im Grunde ja auch innenpolitische Themen, die da alle irgendwie auftauchen, die uns eigentlich auch alle limitieren. Deswegen, ich glaube, wahrscheinlich ist es da dann doch wieder ähnlich. Ne? Also irgendwie gibt es eben diese berühmte Metaebene, auf die man im Zweifel rational gehen könnte und alle könnte man fragen, was machen wir hier eigentlich? Und ich glaube sogar zutiefst daran, wenn man das mit allen so rational machen würde, fast ein bisschen emotionslos, dann würden alle auch sofort das Thema erkennen und sobald man aber wieder eintaucht in das sogenannte Daily Business oder den Klinikalltag, weiß man, da wird's anstrengend, weil da kommen dann, ne, sicherlich auch, wie du sagst, Überforderungen, vielleicht gerade auch im medizinischen Bereich, das wirst du auch besser wissen als ich, aber zumindest in meiner Beobachtung, krasse Arbeitszeiten, wo man sich denkt, okay, wenn es hier eigentlich darum geht, maximale Entscheidungsfähigkeit sozusagen herzustellen, dann fragt man sich manchmal, okay, ich weiß nicht, ob jemand, der eigentlich Mediziner ist, in dem körperlichen Zustand eigentlich, und das will ich nämlich auch nochmal sagen, also die Qualität der Entscheidung im medizinischen Bereich, finde ich, und das hast du vorhin auch angesprochen, haben ja nochmal eine andere Tiefe oder eine andere Tragweite als eben zum Beispiel im Business-Kontext. Und ja, klar, manche Entscheidungen können über Leben oder Leben des oder Tod des Unternehmens und des Geschäftsmodells, sage ich mal, entscheiden. Und sie sind vermeintlich groß, weil sie maximal soziale Auswirkungen haben, alles fein. Aber ich sage jetzt mal, die existenziellen Entscheidungen fast auf so einer metaphysischen Ebene über Leben und Tod haben für mich nochmal eine andere Qualität, wo man dann manchmal auch im unternehmerischen Kontext sagen könnte, naja, also worüber unterhalten wir uns hier eigentlich? Das ist ja eher so ein bisschen Business-Theater, dass wir uns jetzt hier streiten über eine Entscheidung, die, wie gesagt, in einem anderen Kontext nochmal eine ganz andere Tragweite hatte. Was ich aber auch raushöre, und da will ich jetzt im Grunde nochmal drauf hinaus, ist, wie du ja sagst, also dieses Thema, und das finde ich eben hochspannend, Curing und Healing hast du es genannt. Und Healing, habe ich verstanden, eröffnet ja auch nochmal so eine ganz andere Dimension, nämlich, dass es nicht so monokausal ist, alles klar, Diagnose, zack, medizinische Idee oder Intervention, Medikament oder irgendwas, sondern dass eben da viele Faktoren zusammenspielen. Und wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, welcher der Faktoren ist jetzt wichtiger, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, irgendwie die Frage nach dem, was ist wichtiger, die kann man gar nicht stellen, weil alles ist irgendwie gleich viel wert. Was ich in dem Zusammenhang aber auch ganz spannend finde, und da weiß ich, und das verrate ich jetzt auch mal, weil du natürlich auch auf LinkedIn ganz präsent bist und da auch, wie ich finde, extrem spannende Posts schreibst, das darf ich an der Stelle auch mal an alle Zuhörer sagen, unbedingt mal lesen, also wirklich ganz spannende Blick auf eben Medizin an sich. Sprichst du ja auch davon, wie wichtig es ist, Präsenz des Arztes. Und ich würde jetzt mal sagen, eher so der Bewusstseinsbegriff. Und da gibt es ja zum Beispiel auch so einen ganz anderen Bereich, Otto Sharma, MIT. The success of the intervention depends on the inner condition of the intervener. Das heißt also so ein bisschen, offensichtlich ist ja dann doch auch das Bewusstsein, die Präsenz des Arztes irgendwie auch wichtig in dem Prozess. Hm. Und ich weiß, und jetzt stelle ich dir die Frage, und vielleicht kannst du das in dem Zusammenhang auch ein bisschen mit einfließen lassen in deine Antwort oder Perspektive. Was heißt eigentlich Nunzi in dem Zusammenhang?
Ja, also es wird gerne super spannend, ja. Man kann Medizin praktizieren oder leben, und der Unterschied ist ganz klar spürbar. Wir kennen das alle, wenn wir zur Massage gehen. Ja, das finde ich ziemlich eindrucksvoll. Man kann zur Massage gehen, da läuft das maschinell ab. Man kriegt meistens ja nicht mit, was der Masseur gerade macht, ob er irgendwie Fernsehen guckt parallel oder einen Podcast hört oder so oder sich wirklich auf einen einlässt. Aber man spürt das, glaube ich. Also ich bin fest davon überzeugt, man spürt das. Das Krasseste, was ich am anderen Ende dieser Dimension erlebt habe, ist, ich war in Esalen, am Esalen Institute, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Big Sur, Kalifornien. Da, die bieten unter anderem, also bieten Workshops an und so weiter, bieten unter anderem auch eine spezielle Massage an, die etwas länger geht, also, ja, anderthalb Stunden oder sowas. Und da spürt man den Unterschied, weil wesentlicher Teil der ausgebildeten Masseure dort, und das ist eine Form der Massage, die weltweit gelehrt wird mittlerweile, ist, dass man sich komplett auf den Patienten einlässt, den Klienten einlässt, und dass man spürt und dass es ein Prozess ist, ein gegenseitiger, und der eben nicht aus der maschinellen Anwendung eines Massageprozesses besteht, sondern man spürt hinein und gibt dann in die Massage wieder etwas zurück und adaptiert sich so kontinuierlich an den Patienten, und der Patient spiegelt sich dann auch wiederum, oder der Therapeut spiegelt sich zum Patienten und umgekehrt. Und ich glaube, dass das eine wichtige Metapher ist für das Thema, ja, Macht von Leidenschaft, Hingabe und Präsenz in der Heilkunst. Eben nicht nur bei der Massage, sondern auch, gehen wir mal wieder in diese Szene zurück, der Patient kommt in das Behandlungszimmer zum Arzt, und der Arzt eröffnet dann irgendwann zum Beispiel eine Diagnose. Und da kommt es eben sehr wohl darauf an, was der Arzt genau sagt, wie er die Worte wählt, aber auch, was er nonverbal macht. Ja, guckt er den Patienten an, guckt er zum Monitor, macht er eine 90-Grad-Medizin, guckt die ganze Zeit tippen zum Monitor und sitzt schräg zum Patienten oder ist er wirklich da? Geht er mit? Ja, ist er schwingungsfähig? Man sagt immer als Arzt, der Patient ist schwingungsfähig oder ist nicht so schwingungsfähig. Das gilt umgekehrt genauso. Wie schwingungsfähig ist denn der Arzt? Wie sehr geht er mit, wenn der Patient weint oder wenn er gut drauf ist? Das macht etwas mit beiden, mit der Arzt-Patienten-Beziehung. Und das macht einen riesigen Unterschied. Und
Resonanzprinzip, ne?
Resonanzprinzip, genau. Und guter Arzt behandelt Krankheiten. Ein großartiger Arzt berührt Seelen. Das macht einen Unterschied. Und das ist ein ganz aktuelles Thema, weil in der Vorstellung, dass wir den diagnostischen Pfad und den therapeutischen Pfad durch KI abwickeln können, könnte man ja meinen, ich verbessere diesen diagnostischen Pfad und therapeutischen Pfad, indem ich bessere Entscheidungen treffe, KI-basiert. Das ist innerhalb dieses Universums von Leitlinien durchaus sinnvoll aus meiner Sicht, weil da wird einfach weniger vergessen und da wird analytisch vorgegangen. Da ist der Computer wahrscheinlich besser als der menschliche Arzt. Aber es geht eben sehr viel mehr. Es geht nicht nur um dieses rationale Verfolgen eines bestmöglichen diagnostischen therapeutischen Pfads innerhalb von Leitlinien und evidenzbasierten Wissen. Es geht um die Nuancen des Miteinanders und dann entsteht echte Heilung. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir, und das kommt jetzt wahrscheinlich auch vielen in den Kopf gerade, wie weit wir durch eine nichtmenschliche KI das abbilden können. Es werden viele denken, wenn man nur diesen Teillösungsraum sieht, den ich gerade beschrieben habe, also das, was aktuell auch in Kliniken praktiziert wird. Da gibt es ein Labor, da gibt es irgendwie andere Messwerte und danach wird entschieden, was mit dem Patienten gemacht wird, Bildgebung und so weiter, die wird auch dann KI-unterstützt analysiert und dann gibt es Daten und Fakten und basierend auf denen kann ganz klar entschieden werden, wenn man da Leitlinien und evidenzbasiertes Wissen anlegt, was man mit dem Patienten machen sollte. Das ist aber eben nur ein Teil der Wirklichkeit, die Wirklichkeit, die echte Realität einfach vernachlässigt in manchen Bereichen, Information tilgt. Diese Information liegt eben im Miteinander, in der Resonanz etc. Und
genau, also auch hier, was so in meinen, während ich dir zuhöre, so es gibt ja auch so eine integrale Sicht, also wo ich auch dran glaube, dass die sinnvoll sein kann, also zum Beispiel im unternehmerischen Kontext, aber integrale Sicht ist eigentlich fast ein philosophischer Ansatz, also der so, sag ich mal, ganz, ganz einfach ausgedrückt, nicht mehr so in Polaritäten denkt, sondern eher so, irgendwie ist alles immer ein bisschen richtig und ein bisschen falsch und damit aber jetzt nicht völlig, also jetzt nicht mehr klar ist, sondern, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, in dem Zusammenhang man auch durchaus von gesunden und ungesunden Ausprägungen spricht. Und was du beschreibst, ist für mich fast auch sogar ja exemplarisch dafür. Also die Frage ist wahrscheinlich ja gar nicht KI ja oder nein, sondern eher, wie kriege ich sie gesund in den Prozess integriert, wie du schon sagst, dass eine maximal informierte Entscheidung getroffen werden kann. Ja. Weil es ja, so glaube ich auch, wahrscheinlich, ich habe just gestern zufälligerweise einen Bericht gesehen über so Hautkrebsscanner, wo einfach nachweislich es so ist, dass wenn die irgendwie funktioniert, die einfach, keine Ahnung, jetzt ob der Faktor stimmt, aber tausendmal besser ist als jedes ärztliche Auge, weil die halt einfach, genau, das sofort mit, ich weiß nicht, Bruchteil von Sekunden mit 5 Milliarden anderen Diagnosen abgleicht und natürlich da nochmal an der Stelle uns da unterstützend wirken kann.
Ja, und deswegen, es gibt Unterversorgung in dem Bereich auch, ne? Also es ist ganz klar so, dass die Nachfrage nach Hautkrebs-Screening deutlich höher ist als das Angebot. Und dieses Angebot diese Lücke könnte geschlossen werden mit einem KI-gestützten Scanning. Gibt es auch schon Anbieter für Hybrid oder auch rein virtuell. Und das macht absolut Sinn. Ja, das ist eben ein Teil der Realität, genau.
Absolut ein Teil der Realität. Und wie gesagt, ich jetzt gar nicht so tief in den Themen drin. Da wird es jetzt noch ganz viele andere medizinische Bereiche geben, wo wahrscheinlich eben eine Art von technischer Unterstützung sag ich mal, gesund in den Prozess integriert, super hilfreich sein kann und vielleicht sogar auch, nennen wir es jetzt mal, den Erfolg einer medizinischen Intervention wahrscheinlich sogar signifikant, ich sag jetzt mal, verbessern kann, verändern und verbessern kann. Da glaube ich, sind wir uns ja auch einig. Jetzt ist ja nur meine Frage, also das eine, was du geschildert hast, ist, was ich auch verstehe, natürlich beschreibst du jetzt ja auch einen sehr weichen Faktor, ne? Du beschreibst nämlich genau das. Also auf der einen Seite so ein bisschen auch, man nennt das ja auch so Story of Separation, also der Mensch wurde so 500 Jahre Aufklärung, haben halt dafür gesorgt, dass wir irgendwie immer noch glauben, dass der Mensch halt oder der Körper des Menschen wie so eine Maschine funktioniert, ein Ersatzteil reingesetzt und so weiter, aber irgendwie die systemische Sicht ja und wir eigentlich gerade ja wieder so ein bisschen uns aus diesem Tal der Tränen wieder rausarbeiten. Und gleichzeitig, das ist ja auch eigentlich fast ein Paradox, kommt jetzt Technik da rein, die eigentlich wieder hilft, das nochmal besser zu verstehen. Also weißt du, was ich meine? Fast so ein bisschen, ja. Wir versuchen gerade das Menschenbild wieder mehr in Richtung Organismus und mehr Richtung, würde man fast sagen, Natürlichkeit zu bringen. Und gleichzeitig kommt jetzt eine technische Komponente da rein, die ja fast wieder dazu einlädt zu sagen, ah ja, ist doch irgendwie eine Maschine, die man irgendwie messen kann. Deswegen, das finde ich ganz spannend. Und das andere, auch hier glaube ich ja, also rational, wenn man jetzt wahrscheinlich mit Menschen in diesem System, das ist jetzt mal sehr großer Begriff, reden würde, gäbe es wahrscheinlich relativ wenig Argumente dagegen. Also wahrscheinlich gibt es wirtschaftliche Aspekte, wo es auch heißt, ja, das wäre jetzt alles ganz nett. Können wir uns aber gerade noch nicht leisten, weil, kommen wir wieder dazu, wir als Klinikbetrieb müssen halt auch irgendwie wirtschaftlich sein und diese Anschaffung können wir in unserem Investitionsplan nicht abdecken. Also so eine ganz...
It's all about incentives, genau. Und wenn die Anreize eben nur in die eine Richtung gehen, dann wird das auch nie dazu führen, dass nicht finanzielle Anreize verfolgt werden.
Genau. Was ich jetzt nur fragen will, ist irgendwie, aber es gibt ja auch wie so eine Art, ich würde mal fast sagen, Ego des Systems. Also wie so eine Art natürlicher Widerstand, wie so ein Immunsystem, das das System auch hat. Da steckt aber doch auch so ein bisschen, jetzt mache ich das natürlich mit Augenzwinkern und ihr seht uns nicht, so ein bisschen auch, da kratzt man ja auch so ein bisschen an diesem alten Ego. Ne? Jetzt kommt da irgendwie so ein Tool um die Ecke und auf einmal wird, jetzt sag mal, die medizinische Instanz, die normalerweise vorher gazellengleich über die Station, geflogen ist und überall im Grunde, sag ich mal, die Deutungshoheit hat und auf einmal kommt da ja was rein, was das ja durchaus auch in Frage stellen könnte, oder toll, wie ich jetzt gerade.
Nee, absolut. Ich finde das witzig, weil jetzt kommen wir genauer an diesen Moment, wo ja Ärzte feststellen, dass das, was sie tun, absolute Commodity geworden ist. Und wo sie dachten, das ist total wichtig und das, da muss man 6 Jahre für studiert haben, um dann irgendwie Leitlinien umzusetzen. Das ist jetzt stark vereinfacht, das ist völlig klar. Ja? Aber das kann jetzt eine Maschine. Und in dem Moment bin ich fest davon überzeugt, und an diesem Moment kommen wir gerade, fangen wir an, uns zu überlegen, wenn das die Maschine kann, was darf ich denn dann anders machen, was darf ich denn dann besser machen, um echte Heilung zu bewirken? Und ich glaube, dass viele Ärzte, bleiben wir mal in dem Bereich, wieder anfangen werden, sich auf die alte traditionelle Heilkunft zurückzubesinnen. Sie merken, okay, das ist eben mehr. Dieses einfache Abfahren von Logikbäumen, was ich bisher gemacht habe und machen musste, ja, mehr oder weniger, möglichst schnell, effizient, das kann jetzt eine Maschine. Und ich glaube, dass das zu einem Bewusstseinswandel führen kann, außer es führt einfach nur zu einer weiteren Verdichtung und Effizienzsteigerung. Und wir brauchen jetzt weniger Ärzte, die das vorher gemacht haben. Wir fahren jetzt unser Universum weiter, fliegen wir unsere Sterne weiter an, die wir da kennen, aber wir gucken nicht links und rechts. Was gibt es da noch für andere Universen? Dann führt das zu einer reinen Effizienzsteigerung. Aber wir haben erstmals die Chance, uns wieder neu zu orientieren, zu definieren als Heiler. Und da braucht es beides, da braucht es sozusagen bottom-up, Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich ergreife diese Chance und ich will das auch, ich möchte in einem Umfeld arbeiten, das einem Nährboden, der mir erlaubt, so zu wachsen in diese neue Rolle. Ja, und gleichzeitig braucht es eben die Anreize, Heilung weiter zu definieren und KPIs zu definieren, top-down, die nicht nur aus finanziellen KPIs bestehen, die auch nicht nur aus einem Value-Based Healthcare-Ansatz bestehen. Das ist schon sehr viel weiter, sondern der vielleicht auch Raum lässt für mehr. Wobei der Value-Based Healthcare-Ansatz aus meiner Sicht das Beste ist, was wir aktuell verfügbar haben. Da ist natürlich sehr viel Interpretationsraum auch noch drin. Was ist Outcome genau? Aber wenn man da in diesen anderen Heilungsdimensionen denken würde, die Outcome so definieren würde, dann könnte man doch auch top-down eine Umgebung schaffen, wo wir diesen Curing-Ansatz sehr gut KI-basiert zum Beispiel verfolgen und natürlich menschlich, aber diese anderen Dimensionen da stärker hineinwachsen wieder als Menschen und schauen, was ist da möglich. Und da darf man, glaube ich, sich auch die ein oder andere Inspiration aus der Komplementärmedizin holen, Alternativmedizin, die ausprobieren und beurteilen, messen, um kein Geschwurbel zu machen und reine Esoterik zu verfolgen. Auch das darf sein, ja, als Experiment bei fortgeschrittenen Erkrankungen. Aber schöner wäre es doch, wenn man so ein bisschen besser verstehen würde, was passiert denn da eigentlich. Aber sich dafür öffnen darf man eben, ja, für das Thema Placebo, Nocebo und.
Also ich finde das hochspannend, was du gerade sagst. Also das ist ja irgendwie auch so schön jetzt tatsächlich in diesem Setting, wenn man eben mit Menschen spricht, die so völlig aus anderen Bereichen kommen. Und was ich jetzt gerade selber lernen durfte, war eben genau, was für eine unglaubliche Chance ja eigentlich in dieser Entwicklung steckt. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, wie das ja ist, the other side of the coin sozusagen, nämlich das System eigentlich noch mehr vom Gleichen machen zu lassen. Also du hast das ja effizient steigernd, also fast so, was wäre möglich, wenn diese auch KI-Entwicklung dafür sorgen könnte, dass eigentlich ja im Grunde Ärzte oder auch, ich würde das mal sagen, medizinisches Personal, also ich will das mal wirklich breiter fassen, weil die ja alle dazu beitragen in ihrer Rolle, eigentlich wieder mehr an die Idee ihres Berufes bringen. Und gleichzeitig sage ich dir ganz offen, habe ich aber ein bisschen Sorge, dass natürlich, dieser Bewusstseinsschiff, der da drin steckt und auch damit die Einladung eigentlich eher wieder zurückzukehren oder sich zurückzuerinnern so ein bisschen, stark in einer Konkurrenz zu dieser Effizienzdenke hängt. Also so ein bisschen, ne, lass mal, ist ja cooler, dann können wir ja Geschäftsmodelle sozusagen noch schlanker gestalten. Und eher im Grunde, also wie gesagt, das ist so jetzt mal sehr laut ausgesprochen, fast so ein bisschen die Sorge, die für mich da drin steckt. Ich weiß jetzt, ich frage es ganz offen, nimmst du irgendwie wahr, gibt es da irgendwie so, spaltet sich die Gemeinde da irgendwie oder so? Ist es so, dass es irgendwie Menschen wie dich gibt und ihr seid irgendwie auch vernetzt und da versteht man jetzt auch, wenn man dir ja zuhört, okay, das ist ja nochmal eine ganz andere Art, auch auf nicht nur diese ganze Branche zu gucken, sondern überhaupt im Verständnis seines Berufes. Und gleichzeitig sind wahrscheinlich auch, und ich, so offen müssen wir ja auch sein, hören jetzt vielleicht Leute zu, die sagen, also ganz ehrlich, wenn ich zu meinem Arzt gehe oder irgendwo ins Krankenhaus, dann weiß ich jetzt gerade nicht, wovon dieser Mann da spricht. Also ich weiß so ungefähr, ja. Ich weiß nicht, wo gibt's das, wovon der da redet? Weißt du, was ich meine?
Genau, also das gibt's wahrscheinlich relativ selten. Ich denke, man darf verstehen, dass die Form der Medizin, die aktuell gelebt wird, die darf besser werden, aber die darf auch in den Grundzügen hier und da bestehen bleiben. Also wenn jemand eine Tumorerkrankung hat, die operativ entfernt werden muss, dann braucht es einen fähigen Chirurgen, der das macht. Und der darf auch in ähnlichen Strukturen arbeiten, wie das bisher ist. Die dürfen sich verändern und interdisziplinärer werden und offener. Aber es braucht eine effiziente Versorgung, die möglichst vielen Menschen den Zugriff erlaubt und auch der affordable ist. Also es muss bezahlbar bleiben für uns und für das System, für Versicherer etc. Gleichzeitig gibt es aus meiner Sicht einen zunehmenden privaten Gesundheitsmarkt, nenne ich es jetzt einfach mal so, der auch schon sehr stark genutzt wird. Also ich glaube, bis zu 80% aller onkologischen Patienten gehen zum Heilpraktiker und zahlen nicht selten dafür selbst. Das heißt, da gibt es einen hohen Bedarf, einen Wunsch, vielleicht auch diese anderen Dimensionen von Heilung stärker noch zu adressieren, von denen ich gesprochen habe. Also nicht nur auch Curing natürlich in diesen Bereichen, aber auch in den, ja, auch Gespräche zu führen und so weiter. Und sehr viel mehr. Und ich bin der Meinung, dass wir auch in der Humanmedizin jetzt mehr dazu kommen, dass Patienten sagen, okay, wenn ich diese Form von Heilung möchte, dann darf ich dafür selber zahlen. Genauso wie ich in den Urlaub fahre oder wenn ich zum Heilpraktiker gehe, dann, wenn ich diese Komplementärmedizin möchte, und dann geht das bei mir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zukünftig mehr Versicherer geben wird, die sagen, okay, ich versichere dieses Risiko. Auch das wird einen Preis haben, sich da versichern zu lassen. Aber das, ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr verstehen, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist. Auch Langlebigkeit beispielsweise, dass das Geld kostet, die das System so insgesamt nur begrenzt tragen kann, weil es gibt immer neuere Therapien, die individueller werden, die pro Patient dann auch einen hohen Price-Tag haben, also so zielgerichtete Tumortherapien beispielsweise, die, an denen lange geforscht wurde, wo es einen Return geben muss für die Pharmafirmen, die im Innovators-Dilemma sind. Die müssen da auch Geld dran verdienen und dafür muss bezahlt werden. Und am anderen Ende braucht es aber auch Zeit für die Arzt-Patienten-Kommunikation, die auch irgendwie attraktiv vergütet werden darf. Und alles geht vielleicht nicht. Ja? Das heißt, der Patient wird auch selber dafür bezahlen müssen vielleicht. Und es wird vielleicht Versicherer geben, die das denken.
Ich will noch mal eine Sache dazulegen, also ein Phänomen und gar nicht mit dem Anspruch, dass wir da jetzt irgendwie die Antwort finden. Ich würde sogar behaupten, wenn es uns jetzt gelänge, die Antwort zu finden oder du sie sogar hast, dann sollten wir ganz schnell jemanden anrufen. Ich höre das und kann das auch total gut verstehen. Und jetzt würde ich sagen, naja, in so einer Nische und so weiter, wir unterhalten uns ja auch über, okay, ne, welches Verständnis habe ich zum Beispiel in Bezug auf Selbstverantwortung? Ne, so, also das geht ja schon mal los mit Menschen gehen zum Arzt und sagen dann, oder vielleicht ein Stück weit, das habe ich auch selber erlebt, mit der Erwartungshaltung, der Arzt macht mich jetzt gesund. Und dann kriegen die Information, das wird er nicht tun, sondern das muss ich mir selber machen. Irgendwie kann er mir dabei helfen im Zweifel oder der kann mich irgendwie beraten oder so. Ne? Also eher auch so da nochmal eine Rollenklarheit drin zu kriegen, das hat ja auch viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und jetzt haben wir uns, und ich hoffe, das wird jetzt auch nicht falsch verstanden, und da war ja eher schon auch eine Gesellschaft gebaut, die ja eher auch so, da ist jetzt so eine Art von Vollversorgung und dann kann ich da irgendwie einchecken und dann machen die was. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht so politisch werden, sondern eher sogar die Frage stellen, weil ich ja glaube, gelingt das auf einer, jetzt benutze ich ein Wort, gesamtgesellschaftlichen Ebene, oder ist das eher was, wo du auch sagst, naja, das wird immer irgendwie eine Art von Nische bleiben, das wird vielleicht sogar, und jetzt sehr kritisch, eher dafür sorgen, dass diese Zwei-Klassen-Medizin, der ja auch da draußen so rumgeistert, eher noch größer wird, die Schere noch mehr aufgeht, weil eben Menschen, und ich habe jetzt einfach nur die Frage, wie gesagt, nicht mit dem Anspruch, dass du jetzt irgendwie darauf die Antwort hast, die im Zweifel mehr finanzielle Mittel haben, natürlich alles greifen können, weißt du, so Pick and Choose und alles machen. Und dann gibt's aber andere Leute, und das will ich auch sagen, die hart arbeiten und auch irgendwie selbstverantwortlich sind, aber einfach sagen, ich habe den Zugang nicht, weil, jetzt mal ganz offen, so würde ich es auch die Kohle nicht haben. Und dann sagt der Markt, ja, das wird schön, aber kriegst du halt nicht.
Ja.
Glaubst du, dass das nicht auch ein Phänomen ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss oder wird sich damit auseinandergesetzt? Ich weiß es tatsächlich nicht, ganz offene Frage.
Also meine Wahrnehmung ist, dass es da viel Diskussion gibt zu dem Thema, auf LinkedIn beispielsweise, auch zu Beiträgen von mir. Das wird gesehen, dieses Dilemma. Es ist ja nicht nur so, dass wir den Gesundheitsmarkt optimieren dürfen, da besser verteilen dürfen auch, ne? Also ist ja schon, darf ich schon fragen, wer muss, sollte welche Therapie erhalten? Ja, wie ist das Benefit versus Risiken? Aktuell wird sehr häufig noch alles getan, was möglich ist, aus einer Ethik heraus. Aber die Frage ist, ist das denn wirklich ethisch so gut, ja, für den Einzelnen, aber vielleicht aus Public Health Sicht möglicherweise nicht, ja, für viele Menschen, weil dann schlechter verteilt wird oder an Stellen Geld ausgegeben wird, wo es wenig Benefit gibt für den Einzelnen. Also da darf man innerhalb dieses Gesundheitsmarktes optimieren. Gleichzeitig, wenn es um das Thema Gesundheitskompetenz geht, was du gerade angesprochen hast, also der Einzelne darf besser werden, sich gesund zu verhalten, und dadurch bleibt er lange gesund, lebt lange mit hoher Lebensqualität. Das betrifft ja andere Bereiche der Zivilgesellschaft. Also wie teuer ist es, im Bio-Supermarkt einkaufen zu gehen? Ja, wie teuer ist es, Biofleisch zu kaufen? Ist es für mich möglich? Oder muss ich zum Discounter gehen und günstig irgendwas einkaufen? Processed Food, hochverarbeitete Lebensmittel, die nachweislich gesundheitsschädlich sind. Das heißt, da, wenn das Ziel, und das finde ich, sollte ein Ziel sein einer Gesellschaft, wäre, dass wir lange gesund bleiben und auch produktiv im Übrigen, dann darf ich nicht nur den Gesundheitsmarkt irgendwie subventionieren, sondern dann brauche ich gesunde Werte in der Gesellschaft. Es muss schon bei Kindern anfangen in der Kita. Was gibt's da zu essen? Ja, werden da Muffins gebacken und mitgebracht zum Kindergeburtstag, so wie ich es erlebt habe bei meiner Tochter? Oder was ja gut gemeint ist, ja, oder ja, da muss man ganz früh anfangen in der Erziehung. Was wird Kindern beigebracht in der Schule? Was lernen die über ein gesundes Leben? Kriegen die Methoden an die Hand, achtsam zu sein? Und. Das heißt, da darf sich was tun, um dann überhaupt, also Prävention ist das große Stichwort, um dafür zu sorgen, dass Menschen gar nicht in dieses klassische System, wenn sie krank sind, hineingeraten, sondern dass sie einfach lange gesund bleiben und dafür einfach nicht selber zahlen müssen. Also es geht nicht nur darum, dass eine Therapie bezahlt wird durch einen Versicherer, sondern es geht darum, dass gesundes Verhalten affordable ist, also wie sagt man auf Deutsch, bezahlbar, ja, für den Einzelnen.
Mhm. Ich glaube, also irgendwie habe ich das ganze Zeit das Gefühl, dass wir immer wie so T-Kreuze in unserem Gespräch auch sind, oder so in meinem Bild dann manchmal, wo ich so sage, okay, da kann man jetzt Double-Click drauf machen, dann kann man da ungefähr dann danach noch 6 Podcast-Folgen daraus machen. Das ist irgendwie so, weil da überall so viel drinsteckt, weil es eben, glaube ich, eben komplex ist, ne? Wie ich auch schon mal sagte, ich glaube, dass wahrscheinlich sogar auch ein Bewusstwerdungsschritt in diesem ganzen Thema ist, wie wahrscheinlich nicht nur in diesem, dass es eben so diese eine einfache Antwort nicht gibt, sondern dass irgendwie alles immer multiperspektivisch betrachtet wird. Wie du ja auch schon erzählt hast, was sicherlich ja auch eine kleine Lernkurve zum Beispiel für den medizinischen Sektor sein könnte, sich da mal zu öffnen und zu sagen, was wäre eigentlich, wenn wir das jetzt interdisziplinär und zwar at its best betrachten, also wirklich vielleicht sogar auch Menschen reinholen, die vielleicht gar keinen medizinischen Hintergrund haben. Jetzt, wie gesagt, denke ich gerade sehr laut, das mag auch sofort wieder vielleicht gar keinen Sinn machen, aber ich wollte nur sagen, das entsteht da gerade fast in mir als Bild. Eine Sache übrigens, die würde ich jetzt ganz gerne noch ansprechen, und zwar nochmal so eine kleine, die hatte ich vorhin gestellt, so im Nebensatz. Was ist jetzt genau Nunchi?
Also Nunchi ist bezogen auf die Medizin die vergessene Heilkunft der Wahrnehmung letztlich. Also wer Nunchi beherrscht, sieht den Schmerz, bevor er ausgebrochen ist, könnte man sagen. Also ein Mensch mit gutem Nunchi betritt einen Raum und weiß sofort, was fehlt. Also es ist letztlich die Fähigkeit, die Nuancen im Raum festzustellen mit einem anderen Menschen. Zu spüren, was passierte, das Unausgesprochene festzustellen. Die Energie, könnte man esoterisch sagen, zu spüren. Und intuitiv daraus Schlüsse zu ziehen, auf sein Bauchgefühl zu achten. Ja, was ist da los? Ist das stimmig, was mir da jemand sagt? Oder sagt mir mein Bauchgefühl, hier geht es doch um was ganz anderes? Das ist, in der Medizin ist das beispielsweise auch, sind das so Situationen wie, ein Patient betritt den Raum und hat irgendwie das Gefühl, der hat die und die Diagnose. Ich weiß nicht warum, aber das ist, ja, und Gleichzeitig darf man dann auch nochmal eine gewisse Rationalität an den Tag legen und Analyse. Also, aber Intuition ist ganz wichtig. Sonst wäre es bei der Notlandung auf dem Hudson River zu einer Katastrophe gekommen oder wäre gar nicht gelandet worden. Da wäre das Flugzeug irgendwie hätte versucht, zum Flughafen zurückzufliegen, um da notzulanden. Aber der Pilot ist auf dem Hudson River gelandet. Das war menschliche Intuition. Und die wieder zu spüren, wahrzunehmen, das ist Nunchi.
Und ich finde, das reiht sich ja eigentlich auch schön ein in so dieses Feld, was wir aufgemacht haben. Vielleicht auch gerade eben in Verbindung, da sprachen wir ja jetzt explizit drüber. Das ist ja fast eine Art von Bewusst- und Persönlichkeitsentwicklung für auch vielleicht wieder für medizinisches Personal. Etwas zu kultivieren, ich will das bewusst mal sagen, etwas zu kultivieren, weil man das ja nicht irgendwie lernt im Sinne von, da machst du mal ein Seminar und dann kannst du das, sondern ich glaube ja übrigens, du hast gerade esoterisch gesagt, ich glaube ja, das darfst du mich auch gerne korrigieren, das ist für mich ja so diese feinstoffliche Verbindung, die wir haben, das ist ja wahrscheinlich diese älteste Software, die uns in all uns drin ist, wir kennen das alle, wir betreten irgendein Setting, einen Raum und ganz ehrlich, das weiß man ja neurowissenschaftlich auch, also bevor wir unsere Gedanken denken, weiß unser System eigentlich schon sicher oder nicht sicher oder irgendwie ist hier ein bisschen komisch oder hier ist so irgendwie ein bisschen Aggression in der Luft und ich glaube, überleg mal, was da möglich wäre, also ich denke das jetzt fast gerade erstmal lieber laut, was da möglich wäre, wenn es das kultiviert werden würde in Verbindung, ich mache jetzt mal gerade irgendwie fast so mit KI, was da auch für eine Qualität vielleicht auch an Entscheidungen oder auch an vielleicht auch und zwar für alle Beteiligten entstehen könnte, ne, so in der Beziehung und zwar zwischen vielleicht sogar Arzt und Patient, wenn irgendwie, wie gesagt, ja, was du da gerade beschrieben hast, dieses Munchi-Prinzip, wie gesagt, jetzt nicht nur Esoterik bleibt, sondern irgendwie als eine ganz, ganz wichtige weitere Komponente, klingt jetzt wieder technisch, aber eigentlich in diesem Prozess darstellen könnte, ne?
Ja, absolut. Und es darf dafür einen Anreiz geben, das zu praktizieren. Also ich habe diesen Anreiz ganz klar, weil er einfach auch selber gut tut, ne? In dem Moment, wo man mal spürt, was ist denn da los, arbeitet man auch nicht gegen irgendwas vielleicht an, unterbewusst. Ja? Das kann sehr befreiend sein, innezuhalten und auch zwischen zwei Patienten kurz innezuhalten und mal tief durchzuatmen und sich zu sammeln, um dann wieder in der Lage zu sein, den nächsten Patienten zu spüren. Was ist da los? Und eben auch mit der nicht dominanten Gehirnhälfte. Und das ist für Heilung sehr, sehr wichtig. Also Nunchi in der Medizin, und das ist ja nur ein Begriff, dass Korea kommt, eine Haltung, die wäre sehr wichtig, ja.
Ich würde fast sogar sagen, was für ein schönes Schlusswort. Und die Frage, die ich dann so stelle, mal offen in den Raum, was wäre möglich, wenn im Grunde die Menschen, die ja eigentlich fürsorglich für andere da sind, das Feld der Selbstfürsorge wieder entdecken würden?
Ja, ganz genau. Das ist absolut richtig.
Ja, ich danke dir sehr für die sehr schöne, wie ich finde, sehr erkenntnisreiche Unterhaltung.
Ja, ich danke dir, Stefan. Hat großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die weiteren Podcast-Folgen. Tolles Format und vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.